Einen wunderschönen guten Tag, liebe Nerdshow-Freunde, muss ich jetzt sagen. Denn dieser Podcast hat sich geändert für die, die noch die Krypto-Nerdshow subscribed haben. Wir sind nämlich nicht mehr die Krypto-Nerdshow, sondern die Nerdshow. Der Sebastian und ich, die ihr noch kennt, haben nämlich entschieden, das ein bisschen größer aufzuziehen, ein bisschen mehr Themen zu haben und auch ein paar Freunde einzuladen. Dementsprechend ist das jetzt die Nerdshow. Mit mir, Oliver Tüllmann, Gründer von Giant Swarm, damit die Jungs mich gleich nicht alle vorstellen müssen. Sebastian Deutsch von Nine Elements, den viele von euch kennen. Und die anderen beiden werden viele auch kennen, denn wir haben noch Manuel Kuhlmann hier vom Pirate Summit und Carlo Matic von Interactive Pioneers. Wir werden bestimmt noch ein bisschen darüber reden, was wir alles machen. Aber erstmal freue ich mich, dass wir jetzt zu viert sind und über sehr viel mehr spannende Themen reden werden. Dementsprechend einen wunderschönen guten Tag, Jungs.
Hallo Olli, hallo zusammen, Männer.
Hi, ich freue mich sehr.
Ist ja nicht so, als würden wir nicht ständig über lockere und coole Themen nächtelang sprechen. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass wir uns mit einem Podcast dazu zwingen, das viel, viel öfter zu machen und auch noch den Voyeurismus auszuleben, dass uns dabei zugehört und zugeschaut werden kann.
Genau. Und sogar zugeschaut.
Einfaches Konzept. Dieses YouTube gut. Ganz einfaches Konzept. So, was hat er denn gegeben in der Tech-Welt an News?
Genau. Wir haben festgestellt, Liquid Glass ist zwar schon 2-3 Wochen alt von Apple. Wir stellten kurz in der Recherche fest, dass Manuel bei der Suche nach Liquid Glass irgendwelche Autoreiniger gefunden hat. also darum geht es nicht, sondern es geht um die neue Design Language von Apple, Liquid Glass, die manche Leute sehr schrecklich finden und manche Leute vielleicht Potenzial sehen. Aber der Sebastian kann da, glaube ich, ein bisschen mehr was zu erzählen.
Ja. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, als ich das gesehen habe, sofort irgendwie so einen Post auf LinkedIn zu machen. So ein, wer erinnert sich noch an Aqua? Das war so um 2000 rum, hat Apple OS X rausgebracht. Da gab es auch schon mal diese Buttons, die so nach Glas aussahen. Und das war damals beinahe so ein Holy Grail, dass Kunden und Leute haben diese Buttons wie ihre nachgebaut mit CSS. Und auch sogar, glaube ich, damals noch mit Flash, Carlo, ich weiß nicht, ob du
mich erinnerst. Oh ja,
oh ja. Oh ja, oh ja. So, und irgendwie habe ich das Gefühl, das haben sie jetzt aus der Mottenkiste rausgeholt. Ist okay, 25 Jahre später darf man einfach auch seine eigenen Sachen mal remixen, ist okay. Und was ist Liquid Glass? Das ist halt die Art und Weise, wie man quasi Glas darstellt. Ich glaube, den Trend hat es schon mal gegeben mit Windows Vista. Da war das aber nur so ein bisschen Frosted Glass, was so ein bisschen blurry irgendwas gemacht hat. Und mit Liquid Glass hast du jetzt so richtig Displacement Maps. Das heißt, wenn du so einen Hintergrund dahinter her bewegst, dann verzerrt er sich auch so. Plus, je nachdem, wie man sein iPhone hält oder von wo das Licht kommt, verändern sich ganz leicht die Ränder. Das heißt, man hat ein sehr materielles, dreidimensionales Feeling. Ja, und ich bin mal sehr gespannt, was ihr denkt, was die Motivation von Apple ist, sowas zu machen. Ich habe auch eine eigene kleine These und einen eigenen kleinen Rant. Aber haut mal aus. Gefällt's euch? Findet ihr es gut?
Also grundsätzlich, Design ist immer wellenartig, ne? So, wenn alle irgendwie die ganzen glossy Sachen gesehen haben, alle Icons waren ja damals auch glossy und abgerundete Ecken und Shining hier und da. Und dann kam Flat Design und der ganze Gegentrend war wieder da. Ich glaube, das brauchen Menschen, ne? Man hat sich dann satt gesehen und dann ist wieder die andere Welle dran. Hier sehe ich jetzt natürlich über die ganzen Sachen mit der Apple Vision Pro einfach die Entwicklung. Da fing das alles so ein bisschen an. Das hat man jetzt einfach konsequent weitergeführt, bringt es auf alle Plattformen. Und ich glaube auch ein bisschen, Tim Cook hat ja angekündigt, dass es das iPhone sterben wird und dass es irgendwie neue Devices danach geben wird, dass das vielleicht auch so ein bisschen die Vorbereitung auf Augmented Reality und solche Themen ist.
Aber Tim Cook hat gesagt, dass das iPhone sterben wird?
Ja, 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 er hat gesagt, wir wissen jetzt schon, dass das nicht ewig gehen wird. Ist schon bestimmt ein Jahr her, aber er war sich sicher, das ist nicht das Letzte. Und ist ja auch so, ne? Es ist ein Transitionsdevice. Also wir sind auf dem Weg in andere Welten, das sehe ich schon so.
Boah, jetzt haben wir schon wieder ein anderes Thema. Jetzt will ich wissen, was für andere Devices, Karl. Aber nein, wir fangen
das, da, also ich können, bin auch, das hat er noch nicht announced, ne? Aber ich glaube, das Ziel ist erstmal, das soll emotionaler und persönlicher werden, so diese Tiefenwirkung, Dreidimensionalität reinbringen. Und ja, es wirkt schon sehr elegant und auch so Technologie schwingt da schon stark mit.
Ja, und ich glaube, das Problem ist ein bisschen, wann immer diese neuen Sachen rauskommen, installieren die Leute direkt das neue Betriebssystem, haben dann Liquid Glass. Und keine einzige App kann damit umgehen und tausend Sachen sehen komisch aus. Dementsprechend muss man ein bisschen aufpassen. Also die Screenshots, die es da draußen gab, waren halt schon.
Die waren halt alle von Apple.
Ja, also wirklich schlimm.
Wir haben das für unsere Apps mal evaluiert und da heißt es wohl, dass man dann, wenn es halt rauskommt, das natürlich umstellen soll, aber dass es auch noch so eine Übergangsphase geben wird. Und das finde ich dann aber auch wieder schwierig. Also ich finde schon cool, dass man halt einen richtigen Brand als App aufbauen kann und das kann ich nicht, wenn alle gleich aussehen. Ne? Das ist aber auch nicht das Ziel der Sache.
Mhm. Na, also ich glaube, ich bin der Einzige, der hier kein Apple-Fanboy ist oder keine Apple-Produkte nutzt. Deswegen, mich betrifft es jetzt erstmal nicht so sehr wahrscheinlich, aber wahrscheinlich wird es dann auch irgendwie rüberspülen. Ich fand das, was ich gesehen habe, sah schön aus, aber das war ja alles so ein bisschen einfach Apple-Marketing-Glow so. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen erstaunt gewesen, dass das Highlight oder das Thema ist, worüber wir sprechen, von den Announcements, wenn so viel in der Tech-Welt sonst so passiert. Weiß ich nicht, also...
Also Apple hat fairerweise noch mal ein paar andere Sachen announced, aber jetzt ehrlich gesagt nichts Nennenswertes. Irgendwie AI haben sie nicht brilliert. Aber ich habe auch noch mal eine ganz andere These, warum sie das machen. Also ich glaube auch natürlich primär daran, dass sie so ein bisschen hoffen, dass sie ihr Vision Pro-Ding doch noch mal irgendwann an den Start gefahren kriegen und dass dieses ganze Liquid-Glass-Ding in einem dreidimensionalen Kontext dann mit dreidimensionalen UIs auch tatsächlich noch etwas mehr Sinn macht. Vielleicht sind sie da auch weiter. Ich glaube aber, es ist auch an einigen Stellen viel banaler. Und zwar, also wir haben bei den Elements jetzt, würde ich sagen, schon lange keine nativen Apps mehr entwickelt. Also, sondern wir setzen auf so Cross-Plattform-Technologien wie React Native oder Flutter. Einfach, weil es einfacher ist und weil es leichter ist, dann für mehrere Plattformen direkt zu deployen. So, und ich kann mir gut vorstellen, dass Apple diesen Trend auch bei sich in den Statistiken merkt. Ja, du hast jetzt, also Tim Cook hat gesagt, das iPhone ist ja auch nur eine Interimstechnologie und wir müssen mal so ehrlich zu sein zu uns selber. Was nutzen wir denn von unserem iPhone? Telefonieren, dann hast du so ein paar Killer-Apps wie WhatsApp, Instagram, TikTok und so. Aber die Zeit, finde ich, der Apps, wo du halt so irgendwie 100 Millionen verschiedene Apps und dann hast du eine neue ausprobiert und die ist life-changing, das ist eigentlich so ein bisschen vorbei. Und wenn jetzt alle wegmigrieren von der Plattform und die Webplattform in den Browsern auch so powerful geworden ist, dass du alles Mögliche damit machen kannst, könnte ich mir vorstellen, hat Apple jetzt einfach mal so einen Gegenpol gesucht, dann in der UI Dinge zu tun, die definitiv nicht mit einem Browser möglich sind, um sich da zumindest visuell auch zu distinguieren.
Ist eine geile Theorie. Bin ich noch nicht drauf gekommen. Also wir machen die meisten Apps nativ, wenn sie halt ein bisschen herausfordernd sein sollen. Und eher nur so die Content-Apps mit React Native oder sowas. Aber du hast recht, mit React wird das nicht so easy gehen. Ich glaube auch tatsächlich, dass die ganzen neuen Chips in den iPhones schon vorbereitet sind darauf, dass die halt genaue Algorithmen drin haben, um dieses Liquid Glass einfach gut rendern zu können, effizient rendern zu können.
No, aber warum sollte das nicht auch auf im Browser funktionieren, früher oder später?
Ja, das habe ich auch mit unserem Chief Scientist, mit dem Nils, der hat sofort irgendwie gekonnt, aber ich meinte so, der ist im Browser ja nicht so ohne großen Handstand mit Web-GPUs und so möglich. Und er sagte dann so, ja doch, du kannst dir hier den absoluten Super Chrome Canary runterladen, Latest and Greatest, der hat auch Displacement Maps, die sehen noch nicht so richtig gepolished aus, das ist dann noch nicht so crisp wie bei Apple, aber tendenziell ist es irgendwie machbar. Ja, Admin CodePen dazu, oder CodePen dazu ist mal im LinkedIn irgendwo verlinkt, wen es interessiert. Aber halt, das ist halt ein Browser, das dauert eine Weile, bis dann alle nachgezogen haben. Aber du hast dann auch trotzdem nicht dieses Fluide, dass so, wenn die Buttons sich so trennen, dann hast du ja, wie bei so Meta-Blobs hieß der Effekt früher, dann zieht sich das so auseinander und so. Ich glaube, das sind schon Sachen, die schwieriger umzusetzen sind. Und
wenn sich Buttons trennen?
Ja, du hast...
Ja, diese, ja. So einer wird dann so...
Genau, einer so. Aus einem werden dann so zwei und dann hängen die noch so ganz lange zusammen und irgendwann ploppen
Kann
die so auseinander.
Kann ich bitte einfach einen Button haben? Ehrlich?
Ja. Okay. Ja, aber du wirst trotzdem den CEO haben, der sagt, meine App soll genauso aussehen wie das Zeug bei Apple, bitte. So, und dann bist du doch vielleicht wieder verführt, das nativ zu bauen, ja, weil du sagst irgendwie, ja, geht alles mit React Native nicht. Ich glaube natürlich, dass auch die auf Zack sein werden. Ich glaube, mit React Native kannst ja, das sind, die rendern ja schon auch Native Controls und dann machst du halt deine
Navigation. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, in meinem E-Mail-Client, wenn ich so die E-Mail zur Seite swipe, dass ich das so Kaugummi-mäßig vom Rand löst und damit so archive. Ja, okay, gut, es gibt bestimmt lustige Sachen.
Okay, okay. Aber ein anderes cooles Thema bei der WWDC fand ich nochmal die Aussage, was denn jetzt mit Apple AI los ist, ne? Weil alle waren ja nach der letzten WWDC so ein bisschen enttäuscht, dass nichts richtig hinterherkam und da haben sie echt so ein bisschen die Hosen runtergelassen und gesagt, ja, als wir das irgendwie alles getestet haben und relativ flott announced haben, weil war ja auch nötig wegen Aktienkurs und Zeitgeist, da waren alles, stand alles auf grün, alle unsere Tests haben super ausgesehen und dann kam echt die User mit echten Fragen und dann hat das alles gar nicht mehr so funktioniert. Das fand ich ein geiles Finding, weil es geht echt nichts über echte Nutzertests und selbst, dass ein Apple da noch reinfällt, fand ich schon eine krasse Nummer.
Ja, noch viel weitergehend. Sie haben ja so ein wissenschaftliches Paper gepublished und gezeigt, dass Reasoning-Modelle irgendwie nur zu 50-80% Accuracy haben und halt irgendwie 20-50% halt daneben liegen oder halluzinieren. Und sie haben dann gesagt, das ist so viel, das ist nicht Apple.
Manuel, du wolltest noch was sagen?
Ich wollte zum Liquid Glass nur, also nur noch einen Satz, wenn die These wirklich so ist, die Liquid Glass, damit die Leute wieder native Apps bauen, dann finde ich das eine Strategie eines sterbenden Riesen für mich, also weil das ist überhaupt nicht nach vorne gedacht, sondern eher so eine komische Verteidigungsstrategie, weil es ja nicht wirklich Innovation bringt. Also, ne?
Also ich denke schon, dass die These mit der Apple Vision Pro da auch stark mitzählt. Ja. Also da werden Geräte kommen, die einfach genau Augmented Reality spielen, die, weiß ich nicht, mit Projektionen vielleicht arbeiten. Das wissen wir alles nicht. Das ist noch ferne Zukunft. Ne? Aber grundsätzlich ist dieses ganze Ökosystem, du merkst ja auch, sie haben jetzt die Benennung geändert. Ne? Es sind nicht mehr diese iOS 8.1 und Apple Watch TV hast du nicht gesehen, sondern sie haben das jetzt so wie Windows alles auch auf die Jahresversion gemacht. Ne? Also die nächste Version ist jetzt nicht mehr iOS 19, sondern iOS 26. Mhm. So, also ich glaube, sie vereinheitlichen jetzt einiges und das finde ich schon gut. Also das finde ich schon richtig.
Okay, gut.
Ich glaube trotzdem, dass dass Apple hätte so viel Chancen gehabt, da noch einfach in dem ganzen, also ich glaube ehrlich gesagt trotzdem, dass der App Store Markt so ein sterbender Markt ist und dass sie so an so vielen Stellen das eigentlich noch anders hätten fixen können, weißt du, wenn sie das irgendwie so sehen, dass sie zum Beispiel App Store Developern oder App Developern ermöglichen, für Updates bezahlbar zu machen, dass sie es einem leichter machen, ohne irgendwie ein Major Update irgendwie schlechte Reviews loszuwerden, dass sie sich so ein bisschen in den Charts öffnen, weißt du, das ist ja irgendwie, wenn du in den Top 10 bist, dann regnet es halt Downloads. Also irgendwie, der App-Store-Markt ist ja so ein kompletter Popstar-Markt. Also entweder bist du irgendwie Top 10 oder du bist irgendwie einer unter 56 Milliarden. Und ich kenne wenige Leute, die irgendwie so eine App haben, wo sie sagen, oh ja, da kann ich eigentlich von leben, sondern ich höre immer nur von vielen, nee, ist eigentlich scheiße. Oder ja, gut, verdienst irgendwie 100 Euro im Monat mit. Und dann wiederum, also wirklich die ganz, ganz Großen. Aber gut, lass andere Themen machen.
Ja, wir hätten im Prinzip mit dem anderen Thema starten sollen, damit wir nicht direkt die Krypto-Leute verlieren. Aber ich habe heute Morgen die News gehört, dass ein chinesisches Startup den ersten selbstentwickelten 1000-Qubit-Quantum-Computer released hat auf einer Messe, an dem gezeigt. Und jetzt ist natürlich sofort die Frage, ist das Ende von Bitcoin eingeleitet oder den anderen Blockchains? Also, ich meine, habt ihr euch schon mal gefragt, was passiert, wenn Quantencomputer wirklich einsatzfähig werden, also so richtig leistungsfähig? Das könnte dann schon für Krypto ganz schön ungemütlich werden. Für alle, die da nicht so tief im Thema sind, der Grund ist simpel, ne? Bitcoin basiert ja auf einem kryptografischen Verfahren, die aktuell super sicher sind, aber halt nur für normale Computer. Und Quantencomputer ticken halt anders. Die sogenannten Shor-Algorithmen die können dann aus einem öffentlichen Schlüssel relativ easy den privaten Schlüssel rausrechnen. Und wenn du den privaten Schlüssel hast, dann kannst du halt auch die Coins klauen. Das heißt, wenn du irgendwann mal eine öffentliche Transaktion auf der Blockchain gemacht hast, dann hast du Spuren hinterlassen. Und Ja, jetzt ist das Gute, solange die Bitcoins nie rausgegeben wurden, dann ist dein öffentlicher Schlüssel auch nicht bekannt. Man könnte also immer wieder bei jeder Transaktion eine neue Adresse benutzen. Dann ist man halbwegs safe, aber sobald man eine Transaktion macht, sehen alle eben den Public Key und dann wird's kritisch, wenn Quantencomputer da mitspielt bei dem ganzen Ding. Dafür Mining wäre das nicht ganz so schlimm, so dass da gäbe es nur einen Vorteil, einen relativ kleinen Vorteil, nichts, was das System sofort kippen würde. Aber langfristig, wenn Quantencomputer mal richtig am Start sind, muss sich die Technologie umstellen. Da gibt es auch Ansätze, ne? Nennt sich Post-Quantenkryptographie. Das gibt es auch schon, wird auch gerade standardisiert, aber der ganze Wechsel wäre halt ein Riesenschritt technisch, politisch in der ganzen Szene. Im Moment noch ein bisschen Science-Fiction, aber ja, wenn es ernst wird, dann muss Bitcoin echt bereit sein, sonst wird es hässlich. Was denkt ihr?
Naja, ich habe mal gesucht, es gibt der schnellste ist im Moment 1200 irgendwas Qubits. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt die 1000 Qubits so ein Meilenstein sind. Es gibt schon andere, die ähnlich auf ähnlichem Level spielen. Ich habe da ja wenig Sorgen, dass die Bitcoin, also es liegt genügend Geld in Bitcoin, dass sich da irgendwer Gedanken zu machen wird.
Ja,
weil du sagst, das muss ich schneller upgraden, ne?
Mhm. Hardfork.
Ja, also mehrere Sachen dazu. Also erstmal, okay. Erstmal muss mehrere man sagen, Sachen. Mehrere Sachen dazu. Also erstmal die, also um ein Verfahren wie RSA, DSA oder EC-DSA, das sind so die gängigsten digitalen Signaturen. Also RSA ist das Reverse Shamir und Adelmir Algorithmus und asynchrones. Du hast ein Public Key, Private Key, machst du Verfahren, dann hast du ein bisschen elliptische Kurven. Um das zu lösen, bräuchtest du einen Quantencomputer, der Millionen von Error-Corrected Qubits hat. Wir sind jetzt bei 1000. Ja, ich will das jetzt nicht so abtun, weil ich weiß, wenn erstmal plötzlich irgendwas funktioniert, sieht man ja bei dem ganzen AI-Thema, dann springen da auch schnell so viele Leute drauf und dann wird so schnell plötzlich Innovation gemacht. Wenn das exponentiell wächst, dann bist du vielleicht ganz schnell bei den Millionen. Plus vielleicht verbessern sie auch den Algorithmus und dann brauchst du nicht mehr Millionen, sondern nur noch 100.000 und dann geht das Ding von so zwei Seiten los, ne? Mhm. Und es gibt halt in der Quantentheorie gibt zwei Algorithmen. Es gibt den Shor's Algorithmus und den Grover's Algorithmus, der das im Prinzip diese Dinge brute forcen kann. So, aber praktisch hat das jetzt noch keiner gemacht. So, und in Ethereum Country haben sie schon diese Signaturen eingeführt. Also sie haben gesagt so, ey, in der Sekunde, wo das plötzlich feasible wird und passiert, müssen wir einfach auf Quantenebene Kryptographie machen, die da dann wiederum exponentiell lösbar ist und müssen unser altes Signatursystem wegschmeißen. Jetzt ist Ethereum natürlich, die updaten ja alle Nase lang mal das komplette Layer 1. Mhm. Bitcoin ist da jetzt nicht ganz so bekannt dafür, dass sie da so schnell unterwegs sind. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn das ganze System bedroht ist, dann reißen sich auch alle zusammen und machen das dann. Ja. Ich kriege, glaube ich, Post. Eine Sekunde bitte. Jemand anders.
Ja, die gute Nachricht erstmal, ne? Wenn das nicht so weit weg ist, also wenn es noch weiter weg ist, also mir war jetzt auch nicht bewusst, dass es die 1000 dafür nicht reichen. Aber Fakt ist, es geht anscheinend viel, viel schneller, als alle gedacht haben, ne? Soweit ich weiß, beschäftigen sich alle damit und es wird Lösungen geben. Das wäre jetzt auch so mein Konsens in der Sache. Wird zum Selbstschutz natürlich gemacht werden. Aber ich glaube, es ist weniger Zeit, als gerade alle denken.
Ja, nur eine Frage, die ich noch nicht ganz verstanden habe. Muss es einen Hardfork geben und alle müssen wechseln? Also sind alle alten Wallets oder alle existierenden Wallets auf der momentanen Chain unsicher? Das heißt, wir müssen forken auf eine neue Chain, wo die ganzen Wallets anders aussehen?
Alle, die schon mal eine Transaktion gemacht haben, weil der öffentliche Schlüssel dann auf der Blockchain liegt. Und mit dem kannst du dann rückwärts mit einem ausreichend leistungsstarken Rechner auf den Private Key schließen.
Okay, ja. Aber gut, dann muss man das einfach nochmal tun.
Genau. Und das werden sie tun, ne? Dafür sind zu viele Milliarden drin, die ganzen Großen spielen da jetzt mit. Also das ist ja jetzt wirklich durch das Thema, würde ich sagen.
Und ich habe auch irgendwo anders nochmal gefunden, 13 Millionen Qubits ist die Hochrechnung, was du brauchst.
Ja, also für mich ist, ich habe da zu wenig Einblick. Ich habe nur seit irgendwie, keine Ahnung, seit 5 Jahren höre ich irgendwie einen Durchbruch in Quantencomputing und so weiter. Und dann ganz, ganz lange danach nichts. Deswegen bin ich erstmal verhältnismäßig entspannt. Und Carlo, genau wie du sagst, die werden da schon was machen. Das wird ja nicht einfach von heute auf morgen der Durchbruch sein und alles wird gestohlen sozusagen. Also das ist ja, dann geht es einfach weiter, so wie es immer war. Es gibt ein Bedrohungsszenario und dann gibt es ein Lösungsszenario und dann, also ich bin da verhältnismäßig ein bisschen entspannt.
Yes. Okay. Habt ihr noch andere News gefunden?
Ich habe von Mike Butcher, habt ihr gehört, dass er bei TechCrunch irgendwie raus ist? Mhm, also ja. TechCrunch hat irgendwie das EU-Office zugemacht und man hat sich getrennt. Es klang auch so ein bisschen, als wäre es nicht unbedingt auf Good Terms passiert. Ja. Er hat so Farewell angekündigt und hat dann gesagt, irgendwie, solange ich jetzt kein News-Outlet hat er irgendwie sowas gemacht und hat eine News gepublished, die hieß EU doubles down on cargo drones with 30 million boost for Dronamics. Ne? Das heißt, das ist so ein Drohnen-Startup. Und die operaten ein so ein Ding, das heißt Black Swan. Und das kann irgendwie 2000, also 350 Kilogramm über 2500 Kilometer so mit einem Bruchteil der Kosten an Emissionen, ansonsten war es von halt traditioneller Luftfracht irgendwie transportieren. Finde ich sehr gut. Ist eure Meinung?
Ich finde es mega geil, also vor allem, wenn man sich mal überlegt, welche neuen Use Cases sich ergeben. Ich habe jetzt neulich gehört, dass die in der, ich glaube Schweiz war es, einfach wenn ein Notruf eingeht und du hast die Geoposition des Notrufs, einfach schon mal eine Drohne mit einem Defi vorschicken. Also bin ich nie drauf gekommen, aber voll geile Sache, ne? Und die haben tatsächlich, ich glaube 25% oder so war die Quote, höhere Überlebenschance, weil der Defi schon mal da ist, schon mal ein erster Wiederbelebungsversuch gemacht werden konnte.
Ja, wer jetzt, macht ne, den denn? Dann mache ich da dann selber? Sitze ich dann da mit so einem Herzinfarkt und sage so, ja, okay. Ja, ja. Also 3, 2, 1.
So, Breaking Bad gesehen, genau. 1 in den Mund. Und dann
ja, aber da sind die Erklärungen ja drauf, ne? Ich bin jetzt übrigens sehr gespannt. Ich bin eben gerade einmal rausgeflogen. Mein ganzes Interface hat sich neu geladen. Ich bin sehr gespannt, wie meine Recordings hochgeladen werden. Also es ist ein Internet ist heute schwer. Gut, dass wir so ein Internet-Technik-Podcast haben. Gut, dass wir
2025 ist das immer noch nicht gelöst, ne? Das ist echt bitter.
Ja. Nee, aber ich finde dieses Flugzeug auch super. Ich finde vor allen Dingen, was ich ultra spannend finde, das merken sogar wir bei Giant Swarm, vor 3 Jahren hätte ich gesagt, irgendwelche Gespräche mit irgendwas, was nur im Entferntesten mit Militär zu tun hat, könnte Airbus unser Kunde werden. Nur unter vertraglicher Ausnahme von Airbus Defense. Der Drops ist gelutscht. Ich habe keine einzige Diskussion mit irgendwem mehr in der Firma, wenn wir sagen, wir reden mit irgendwas Militärverbundenem. Hat sich komplett gedreht. Also, dass wir da eventuell was tun müssen und dass wir jetzt ein Flugzeug in selbst bauen, in Europa, komplett autark und so weiter und so fort, ist ultra wichtig. Glaube ich.
Ja, das ganze Thema wird ja komplett abgehen, wenn es nicht schon jetzt schon so ist. Also das ist mit der Ukraine haben wir ja schon einen der größten Drohnen einfach Plätze der Welt. Und ich glaube, dass das schon auch für europäische Startups oder generell für Europa eine richtige Chance ist, da führend zu sein, führend zu werden, führend zu bleiben vielleicht. Mhm. Fände ich total, total gut. Und ob es jetzt Defense Tech ist oder nicht, aber das Thema kommt und es wird ein sehr, sehr großes, wichtiges Thema werden. Und wir haben das selber auch tatsächlich. Die Diskussionen, die wir führen, sind gar nicht mehr, arbeiten wir mit denen zusammen oder nicht, mit den Unternehmen, sondern da hat sich das Stimmungsbild doch enorm gedreht. Finde ich, also auch irgendwie. Ja.
Wer war denn nochmal die große Defense-Firma in Europa? Wir haben doch so ein Defense-Startup in Europa, haben wir nicht?
Startup?
Rheinmetall?
Rheinmetall?
Nein, Rheinmetall nicht. Wir haben so ein Drohnen-Europa.
Okay. Ja, sagt mir nichts, keine Ahnung.
Das musst du recherchieren, ja. Olli. Und dann kannst du gleich nochmal sagen.
In die Shownotes reinpacken, genau.
Weil die haben gerade ein Flugzeug gekauft.
Oh,
Okay. Helsing.
Ja, also ich finde...
Helsing. Helsing. Deutschlands teuerstes Startup.
Und die sind auch im Defense-Stack, ja?
Die sind im Defense-Stack, bauen Defense-Drohnen und letzte Bewertung bei 12 Milliarden. Deutsche Firma.
Ja, ich finde das schon alles schwierig. Also ich hatte neulich irgendwie diesen riesengroßen Angriff gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob es Ukraine auf Russen oder Russen auf Ukraine waren. Ich glaube letzteres. Und dann sind sie halt einfach koordiniert von vielen, vielen Seiten gleichzeitig mit den Drohnen losgeflogen, sodass der ganze Abwehrschirm irgendwie zusammengebrochen ist. Und ja, das ist irgendwie eine reine Geldschlacht dann, ne? Wer hat am meisten Kohle? Ich meine, war Militär und Krieg fast schon immer. Aber ja. Schwieriges Thema.
Und Helsing baut explizit Kamikaze-Drohnen.
Ja, genau.
Ach, wirklich? Oh,
ja, ja. Das sind Kamikaze-Drohnen. Ja. Kamikaze-Drohne HX2. Kann man uns merken, die wird in der Ukraine eingesetzt.
Ja, also, fuck. Carlo ist richtig. Nun ist das mit dem, also die Geldmittel sind deutlich andere. Wenn du einen Drohnenkrieg machst, brauchst du viel weniger Kapital, als wenn du da mit großen Raketen irgendwie schießt.
Und ist das gut?
Also das überhaupt nicht, ob gut oder schlecht, sondern erstmal generell einfach, dass das der Fakt ist. Wir sind in einem ganz anderen Zeitalter, wie Krieg gemacht wird. Also ganz andere Sachen sind wichtig. Ich weiß gar nicht, also was da die Bundeswehr und Co., wie die sich jetzt dann aufstellen. Da ist ja massiv Gelder investiert worden. Und im Prinzip werden viele dieser Sachen, wo wirklich Millionen, Milliarden reingeflossen sind, sind eigentlich nicht mehr gut verteidigbar gegen relativ günstige Drohnen. Also du tauscht ein paar Tausend, ein paar Zehntausend Euro gegen eine Million. Und das ist dann, also wenn, ne, im Sinne von zerstören. Ja, also lass uns nicht zu politisch werden. Das will ich gar nicht in politische Diskussion aufmachen. Generell aber im Tech-Bereich und Europa muss selbstständiger, unabhängiger werden, ist das schon einfach eine relevante Industrie, die da gerade entsteht.
Ja, aber um dann nochmal, um es, ja, weiter, Manuel?
Ja, nee, und noch eine Sache, ich kenne auch einige Leute, zum Beispiel ein griechischer Freund, der tatsächlich sich darauf spezialisiert hat, die Defense-Tech prototypreif zu machen. Und dann den Exit, also der hat schon vorher den Exit-Kanal und baut dann Sachen wie autonome U-Boote zum Beispiel oder ähnliches und macht dann den Exit an einen Defense-Tech-Unternehmen und holt dann sich ein Multiple daraus, einige hunderttausend Euro, die da investiert werden und dann für eine bestimmte Summe wird das dann letztendlich verkauft. Also da gibt es Plays, Unternehmer, die das machen. Ob das moralisch
ist. Das ist ja das Krasse, es kann jeder. Das ist ja das, was sich jetzt ändert, ne? Es kann einfach jeder. Die ersten Ukraine-Drohnen waren Hobbyleute, ne? Die auch teilweise dann aus ihren kleinen DJIs irgendwelche Kamikaze-Dinger gebaut haben. So, die AI-Algorithmen sind da, Bilderkennung ist da. Ich meine auch nicht gut, dass da jeder Spinner mitspielen kann. Aber klar, es ist halt viel niederschwelliger alles, ne?
Okay. Ja, die Massenproduktion ist dann deutlich ein anderes Spiel. Da brauchst du richtig Kapital. Deswegen ist da, dass sie jetzt Prototypen bauen und dann Exit direkt machen. Und das ist das Geschäftsmodell letztendlich. Und das wird alle 18 Monate neuen Prototypen.
Aber nimm mal irgendwie so KUKA-Roboter oder ich habe jetzt auf der VivaTech habe ich auch so eine Micro-Factory gesehen. Das ist wie so ein Aquarium mit so einem Roboterarm drin. Der halt ganz viele verschiedene Sachen kann. Der kann löten, der kann absaugen, der kann feilen, der kann irgendwie so ganz viele verschiedene Sachen. Und da haben die, glaube ich, auch irgendwie so kleinere Prototypen, also von etwas, was sehr so 20x20x20 oder 30x30x30 Zentimeter ist, kannst du von diesem Ding bauen lassen. Und davon kannst du, ich glaube, das kostet $1,600, das ganze Teil. Ja. Und wenn du dir davon einfach dann, was weiß ich, ja, irgendwie 5000 hinstellst, kannst du halt irgendwie, tust du dir die Ingredients rein und dann baut das Ding das zusammen. Na, ich glaube, das sind so Micro-Manufacturing und das geht auch nochmal ab.
Ja, da gibt es etliche Startups in dem Bereich. Ich finde das total spannend, was da entsteht. Es ist jetzt gar nicht Defense-Tech, sondern generell, was da gebaut werden kann. Wir bewegen uns gerade sehr in diesen, ich weiß nicht, wie man den nennt, Micro-Robotics-Markt oder so, also Micro-Manufacturing. Und irgendwann können wir uns die Sachen tatsächlich zu Hause hinstellen. Keine Ahnung, was wir damit machen dann wirklich, aber sehr, 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 sehr spannend.
Aber das ist spannend. Lustig, wie sich immer unsere Gespräche ein bisschen andere Richtung drehen, aber es ist ja schon mal, ist das so eine Funktion nach eurer Meinung aus diesem, wir haben jetzt so ein bisschen AI, dass Dinger das besser selber lernen können und Leute mehr Prototypen bauen können und wir haben Roboter, die irgendwelche Sachen machen können und dass wir plötzlich, dass das Hardware wieder spannender wird, weil wir nicht mehr irgendwie, wir können was in 3D in irgendeinem CAD-Programm bauen, dann müssen wir es nach China schicken, weil die sind die einzigen, die es bauen können. Kriegen wir Produktion so zurück? Alle haben große
Roboterarme bekommen. Alle haben gerade Roboterarme bekommen. Ne? Das Gehirn ist augmentiert, du hast viel mehr Möglichkeiten, die Technologien sind da. Ich sage jetzt nicht, dass unbedingt das Drohnenthema jetzt ein riesen AI-Thema ist. Natürlich, wenn ich nachher richtig erkennen will, wen ich treffe oder wen ich nicht treffe, wird es auch wieder ein AI-Thema sein. Aber generell hat sich Produktion massiv verändert durch AI und durch Robotik, klar.
Also ich mache mal als Beispiel dazu, ich glaube, der Trend ist schon ganz lange da. Ich weiß nicht, ob es Xiaomi war oder der andere große chinesische Hersteller, der plötzlich so ein Auto gemacht hat und der hat so eine Fabrik gezeigt, diese sogenannten Xiaomi. Dark Factories, ohne Menschen, wo die dann irgendwie so eine Produktionsstraße, wo die so ein Auto nur mit Robotern zusammenbauen, keine Menschen zu sehen. So, und ich glaube einfach, dass aufgrund der demografischen Pyramide und dem Fachkräftemangel ist der Druck unfassbar hoch. Wenn du irgendwie hier in Europa produzieren willst, das geht einfach, da kannst du nicht Menschen nehmen, es geht einfach nicht. Ja, mit Mindestlohn und jetzt ist auch noch, also ich bin sehr dafür, dass der Mindestlohn auf 15 Euro hochgesetzt wird und damit du irgendwann in der Rente ein menschenwürdiges Leben hast, hat jetzt irgendwie ausgerechnet, müsste es sogar 21 Euro sein. Aber dafür kriegst du nichts hergestellt. Ja, also nicht, oder sagen wir mal, die Verbraucher sind zumindest nicht bereit, diese höheren Preise dann auch mitzutragen. Also geht's ja nur darüber, dass du irgendwas automatisierst. Und das ist, glaube ich, einfach ein spannender Markt. Da forschen gerade alle dran. Da fallen viele Sachen in der AI gerade zusammen. Dann wird's auch gemacht.
Ja, wobei das, wir sind ja, ich bin gespannt, was da mit alten Fabriken passiert. Das ist ja so ein bisschen eine Sache, wo wir gerade dran sind. Wir haben für verschiedene Leute gerade Kubernetes-Cluster in Fabriken auch laufen, weil du die Daten gar nicht rauskriegst. Ne, so eine Chipfabrik generiert Petabyte-weise an Daten. Die können dann nicht in die Cloud schicken und so. Um einfach Sachen zu automatisieren, um einfach Strom besser zu verteilen, nimmst du jetzt gerade Gas, Solar, sonst was? Was ist gerade billiger, um Kosten zu sparen? Wir haben Leute, die ihre Produktionsstrecken optimieren, die früher halt eine Stunde Break zwischen Schichten hatten, um die Daten zu analysieren und alles zu checken. Jetzt sind es 5 Minuten, weil das Ding einfach Daten generiert und Dashboards produziert und so weiter. Und die haben auch einfach das Problem, die haben halt noch Karl ist jetzt 64 und Karl sagt halt, wenn die Maschine unten rechts blubbert und oben links tockt, dann muss ich da vorne rechts den Schalter drehen. Und der ist nicht mehr lange da. Und das Problem haben die auch. Und du kriegst einfach gar nicht die Leute. Deswegen Fachkräftemangel ganz genau. Und dann kannst du nur automatisieren. Die haben natürlich einfach uralt Dinger, uralt Fabriken, die du nicht so einfach ersetzen kannst. Aber das geht in beide Richtungen. Das geht bei den alten Dingern, weil du viel mehr automatisieren kannst und dann irgendwann mit AI potenziell erkennen kannst, was kaputt ist. Und dann diese ganz neuen Fabriken, wie beim SU7 von Xiaomi, der halt komplett automatisiert produziert wird. Deswegen bin ich auch sehr gespannt. Aber diese Fabriken sind halt teuer zu bauen. Das ist wieder schwer. Für einen BMW kann ich gerade meine Fabrik abreißen und eine neue bauen. Dafür ist da zu viel Zeugs. Das wird noch sehr spannend.
Das, was den Trend natürlich schon enorm begünstigt, auch dass es jetzt so günstig angeboten werden kann, diese Micromanufacturing-Sachen, ist, dass ganz viel Basisarbeit gemacht wurde, weil so viel Geld in AI gesteckt wurde, im Sinne von Bilderkennung, Videoerkennung und so weiter. Früher 3D-Drucker, die haben halt einfach gedruckt, wenn irgendwas falsch war. Die konnten überhaupt nicht korrigieren, weil die keine visuelle Sicht darauf hatten, sondern die haben das gedruckt, was halt irgendwie im Plan war. Und jetzt, die können ja tatsächlich, wenn die löten die ja nicht immer an derselben Stelle, sondern haben die visuelle Erkennung und dann löten sie an der genau richtigen Stelle und können quasi adaptieren. Und das geht nur durch die Basistechnologien, die ganzen APIs für Bilderkennung, Videoerkennung und so weiter. Sonst ginge das gar nicht, weil die Technologie haben sie ja nicht erfunden. Da kommen also viele Sachen, demografischer Wandel, aber auch die technologische Möglichkeit jetzt gerade erst zusammen. Also spannend wird's, wenn der Preis für Energie dann auch noch runtergeht, weil dann gehen die Kosten für diese Dinger tatsächlich Richtung Null. Oder Richtung, also nicht Richtung Null, aber werden nochmal signifikant günstiger und auch das zu betreiben. Und dann haben wir ein ganz neues Spiel weltweit auch, wie hergestellt wird, wo hergestellt wird und so weiter. Also das wird gesellschaftlich ultra spannend und das wird schon in den nächsten 10 Jahren werden wir das sehen.
Ja, mit Blick auf die Uhr, keine Folge ohne AI. Schaffen wir noch eine schnelle Runde. Was ist euer Statement zu KI? Was seht ihr kurzfristig, mittelfristig, langfristig?
Also. OpenAI hat ja jetzt das O3 Pro Modell gedroppt gestern.
Die können nicht 4O rausbringen und dann 3O Pro oder O3 Pro und einmal ist die Zahl vorne und einmal hinten. Kann man irgendjemand mal ein bisschen Struktur da reinbringen?
Wofür ist das Modell optimiert? Erzähl mal kurz.
Genau.
Ja, das ist das große, es ist einfach das O3-Modell, was es vorher irgendwie in Mini gab, als Pro-Variante. Das heißt irgendwie, du musst halt Pro-Subscription haben, das heißt $200. Soll nochmal so ein bisschen besser sein. Die haben so Benchmarks rausgebracht, das ist dann immer noch so 3-4% besser in Math-Benchmark und in sonstigen Benchmarks und was auch immer. Und du hast aber nicht mehr diese langen Wartezeiten. Also teilweise hast du ja dann lange auf Antworten gewartet und jetzt mit O3 Pro sagen alle, es ist doch recht flott und ist es das wert, dass es das Zehnfache kostet, kommt drauf an, was du machst. Ich glaube, das, was ich jetzt so bei mir sehe, ist, dass sehr viele Leute jetzt Codex richtig einsetzen. Also das vor allen Dingen dann mit dem Pro-Subscription. Codex ist das Ding von OpenAI, wo du wie so ein GitHub-Copilot, also das connectest du mit GitHub, sagst, welches Repository, und dann gibst du dem einfach so eine Aufgabe auf einem Branch und dann macht er dir irgendwann einen Pull-Request fertig und dann sind die Sachen drin.
Und das hat man vorher viel mit so Claude 4 gemacht und jetzt spielt OpenAI da auch eine Rolle.
Ja, genau. Also es gibt von Claude Code ist das andere Teil. Cursor macht es ja auch schon intern, hat auch schon ganz lange den Agenten gehabt. Ich glaube, das, was da jetzt sich so als Trend für mich herauskristallisiert, also ich habe das viel auch in YouTube-Videos gesehen, wenn Leute darüber berichten, sagen halt irgendwie, du musst dem Ding schon ziemlich gute Instructions geben. Ne? Also bei OpenAI funktioniert es so, dass du dir so eine Markdown-Datei, eine Agents-MD mit in das GitHub-Repository reinlegst. Und als wenn du einen Programmierer onboardest, schreibst du da Sachen rein wie Deep Learning liegen da. Wir benutzen nicht irgendwie normale Views, sondern wir machen View Components. Oder Caps oder Spaces. Caps oder Spaces. So, du schreibst rein, was ist so dein Stil, was ist deine Herangehensweise. Und je präziser du das beschreibst, desto besser kriegt das Ding auch tatsächlich einfache Aufgaben hin. So,
arbeitest du damit?
Ja, wir arbeiten damit und? Jetzt. Wir haben jetzt so ganz einfache Seiten, haben wir schon damit ganz gut hingekriegt und wir sind heute dabei, mal ein Experiment mit einem komplexeren Sache zu machen.
Sag mal was, wie viel schneller ist das, wie viel spart das, was musst du, wie läuft der Prozess? Erzähl mal kurz ein bisschen.
Ja, also das war jetzt einfach, ging einfach darum, eine Seite nochmal hübscher zu machen, die einfach jetzt sehr, sehr, also die hat funktional schon funktioniert, die sah aber nicht gut aus. Und das haben wir einfach genau so da reingepromptet und haben dann irgendwie, kam dann nach 2 Stunden, haben uns das Ergebnis angeguckt. Es hat jetzt auch nicht mehr 2 Stunden gedauert. Wir haben einfach was anderes gemacht in der Zeit und irgendwann kam die Notification. Ich glaube, der war nach einer halben Stunde fertig. Und in einer halben Stunde hätte das kein Mensch geschafft. Also es ging darum, es hätte jemand ein Layout machen müssen. Das heißt, jetzt mit irgendjemandem sprechen müssen, irgendwie Figma beherrscht oder so. Und dann hat er jetzt die Buttons gemacht. Ich meine, das war eine sehr, sehr low-hanging fruit. Es ging einfach nur um eine Listendarstellung von Ressourcen, die man dann anklicken kann und dann kommt man irgendwo hin. Und trotzdem, das ist ja Arbeit, die auch gemacht werden muss.
Ja, das Krasse ist halt wirklich, dass du einfach mal entscheiden kannst, ich habe hier ein Problem und ich lasse jetzt mal eine Maschine 8 Stunden lang daran rumrechnen und das kostet dann vielleicht 100 Euro, einen Bruchteil von einem Menschen und dann hast du am Ende einfach ein Ergebnis. Also das ist schon beeindruckend.
Ja, ich finde, dass das Ergebnis wirklich kommt, weil wir haben ja immer die Diskussion, deswegen bin ich mit diesen realen Dingen, deswegen finde ich nett, dass Sebastian mal gesagt hat, dass es funktioniert hat, weil wir haben immer noch intern die Diskussion. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht, manchmal kommt nur Scheiße raus und so weiter und so fort.
Das, aber man muss das immer besser. Man muss das immer wieder ausprobieren. Das ist auch irgendwie, also es haben mir jetzt 2 Alpha-Nerds aus meiner Entourage haben mir gesagt, hey, ich habe jetzt gerade ein komplettes AI-only-Projekt gemacht und es ist unfassbar, was da geht. Die haben irgendwie, der eine hat irgendwie eine Sache, die vorher irgendwie in JavaScript irgendwie war, hat er komplett irgendwie nach Rust portiert. Dachte, ich habe keine Ahnung von Rust. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich kann nicht beurteilen, ob der Code gut ist oder nicht, aber es funktioniert. Ja, also das ganze Ding. Ich habe keine einzige Zeile davon selber angefasst. Ich habe nur directed, wo die Reise hingehen soll. Und hat damit irgendwie das Projekt jetzt irgendwie wahnsinnig viel schneller gemacht, weil Rust einfach viel, viel effizienter ist als JavaScript.
Ja, für so, Transformation ist natürlich mega geil, ne? Weil dann ist halt wirklich von A nach B machen, ist auch das Prompten nicht allzu schwierig. Ist schon gut.
Ja. Ist eine andere Frage von meiner Seite, aber an die Leute, die es hier so, so nutzen und ein bisschen genauer da drin sind, besonders für die Softwareentwicklung. Wir haben so ein bisschen das Feedback teilweise von Leuten, dass Entwickler anfangen, overwhelmed zu sein, weil du nicht mehr hinterherkommst. Dann hast du Codex, dann hast du Claude, dann ist das neu, dann nimmst du lieber das, dann lieber das. Sagt ihr euren Leuten, wir nutzen jetzt einfach Codex, weil das wird mal kurz schlechter sein und dann ist es wieder besser und am Ende ist es wurscht? Oder musst du die Modelle alle kennen und genau rausfinden, auf welches das beste Modell ist?
Also ich glaube, es reicht, wenn du dich auf eins einloggst, wenn du jetzt irgendwie sagst, du machst einen, also ich glaube, der Unterschied ist so von Codex zu Claude Code ist Wiener Geschnetzeltes zu Züricher Geschnetzeltes. Ich als Nine Elements, glaube ich, müssen wir die schon alle auf dem Schirm haben, weil vielleicht der bringt Kunden bringen die auch mit. Das heißt, okay. Du musst die schon, ne, irgendwie, du kannst dir das dann vielleicht gar nicht aussuchen. Dann kommst du in ein Projekt rein, da musst du halt Cloud Code Rules schreiben oder Cursor Rules schreiben und dann irgendwie kommst du ein anderes Projekt, da ist dann halt Codex irgendwie das Ding, da machst du eine Agents MD. Ich glaube sowieso, dass die sich früher oder später einigen, die sich dann auf ein einheitliches Format wie MCP.
Ja, also, ja hoffentlich. Ja. Aber das ist ja auch ein Wettbewerbsthema, ne? Also ich meine, du kannst ja nicht sagen, ich gehe zum Autorennen mit einem Fahrrad. Also deine Angebote sind ja nicht mehr konkurrenzfähig, wenn du halt nicht auch entsprechend die Sachen automatisierst, die automatisierbar sind. Also bei uns ist es ganz viel bei Pioneers im Refactoring, ne? Eine riesengroße Hilfe, dass du halt diese ganze stupide Arbeit nicht mehr machen musst. Also ich habe ein bisschen Sorge, aber da machen wir eine neue Folge für, glaube ich, dass unsere Softwareentwickler der Zukunft einfach nicht mehr gut sind. Haben wir untereinander ja schon mal drüber gesprochen, wenn die halt alle nicht mehr selber Architekturen geschrieben haben und das Wissen darüber haben, kannst du dann wirklich noch gut directen. Aber das ist ein anderes Thema.
Mhm. Wer kann sich noch an Dreamweaver erinnern? Und Frontpage.
Hier, Frontpage. Ja. Erste Website mit
Frontpage gebaut. Alle hier, genau. Wisst ihr noch, was da für Code rausgekommen ist und wie unmaintainable Projekte waren?
Table, TRTD, Table, TRTD. Genau.
Ich hab ein bisschen das Gefühl, das ist bei AI-generiertem Code leider auch noch so. Also ich glaube, dass das irgendwann weggeht. Ist okay. Ja, also, aber momentan ist es, glaube ich, so, es ist alles noch so, man kann da noch eine Schippe drauflegen. Und
das heißt, du kannst jetzt theoretisch, nicht, ja, Manuel?
Wird das nicht durch Codex jetzt dann auch, dass die dann besser Code aufgeräumt wird und so? Ist das nicht genau das Spiel, dass quasi AI generiert was und nachher Codex räumt es wieder auf und du hast dann einen, der den Code einfach nur schöner macht, also einen Agent laufen?
Baust du jetzt ein Startup, das einfach sagt, diesen ganzen AI-generierten Code mache ich schön, dass du als Entwickler glücklich bist?
Das ist, glaube ich, auch nur ein temporärer Markt. Ja. Ich glaube, das wird sehr schnell von den großen.
Aber vor allen Dingen, müssen die Modelle selber können.
Ja, habt ihr das?
Ich glaube auch, dass die Modelle das selber können müssen. Und ja, das ist auch, kann auch eine Aufgabe sein für Codex. Haben wir auch durchlaufen lassen, irgendwie. So mach's mal schön. Einfach so als Task irgendwie: find code that is repeated, try to refactor that und so. Ja. Einmal findet er das, manchmal nicht. Ja, so.
Aber habt ihr die Streiterei jetzt in Microsoft und OpenAI mitbekommen? Weil OpenAI hat ja so ein Coding, irgendwas mit M, so eine Coding-Software gekauft für 3 Milliarden vor kurzem.
Ja.
Und Microsoft hat A, GitHub Copilot und B, hat Microsoft in den Originalverträgen drinstehen, dass sie Zugriff auf allen Code von OpenAI haben. Und jetzt sagt OpenAI halt, aber ich will nicht, dass ihr Zugriff auf unsere Copilot-Konkurrenz habt. Gleichzeitig diskutiert OpenAI ja noch mit Microsoft, wie viel Shares sie kriegen und zustimmen, dass es eine Commercial-Version, also dass OpenAI ein Commercial-Business wird, was sie ja im Moment nicht sind. Im Moment sind sie ja theoretisch immer noch ein Non-Profit und wollen ja Commercial werden, um mehr Geld raisen zu können, was im Moment nicht geht. Und da diskutieren sie, was ich ultra interessant finde, wie viel Shares da Microsoft von bekommt. Du denkst, aber ihr habt doch in Also, aber gut. Scheinbar kann man
so nicht Non-Profit? War das nicht Non-Profit?
Ja, genau.
Egal. Also, vielleicht ein Thema wirklich fürs nächste Mal, aber um aus der Coding-Ecke rauszukommen, so mein direktes, boldes Statement ist, langfristig wird AI für uns ein Sparring-Partner, vielleicht sogar ein richtiges Co-Bewusstsein. Und wir definieren gerade so ein bisschen neu, was Intelligenz eigentlich ist und damit auch so ein bisschen, was es heißt, Mensch zu sein. Aber Spoiler-Alarm, das würde ich beim nächsten Mal mal meine Thesen
Oh, großes Thema, Carlo. Ich habe da gerade drüber geschrieben, weil mal das Theme für die Pirate Night genau in die Richtung geht.
Nice. Ist das Theme entschieden?
Ja, ich habe es entschieden. Ist noch nicht offiziell, aber der Working Title ist gerade der Hashtag Steer the Machine.
Okay.
Dass wir quasi im Driving Seat bleiben. Und also was es bedeutet, Mensch zu sein in der Zeit von AI. Und also ich würde eher so hoffnungsvoll und positiv drauf schauen und nicht so negativ.
Aber also kommen Sie alle zur Pirate Night und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt die Nerd Show.
Da musst du zur Eröffnung der Pirate Night, musst du dann von Daft Punk dieses Alive-Ding spielen. Ah, kennt ihr das? Das Live-Album von Daft Punk? Wo das, was so losgeht mit diesem Robot. Human. So, und dann so ganz langsam, ganz, ganz langsam verzerrt und dann geht das wieder immer ekstatischer.
Finde ich eine sehr, 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 sehr gute Idee. Das bauen wir irgendwie ein. Ich würde gerne vielleicht so als Mini-Tradition eine kurze Runde machen, dass ihr euren irgendeinen AI-Use-Case sagt, weil es für mich immer eine ganz gute Inspiration, den ihr gemacht habt, was irgendwie cool war. Aber nur ganz, ganz kurz.
Okay, das ist eine schöne Idee. Ich kann. Die Story, die ich da im Moment immer erzähle, ist, dass ich meinem 17-jährigen Sohn erzählt habe, dass ich so einen Artikel geschrieben habe und so weiter und jetzt so Posts auf LinkedIn machen müsste. 3 Tage später bekam ich ein Chat-GPT von meinem 17-jährigen Sohn, nachdem er über Deep Research irgendwie 24 Seiten zu Giant Swarm generiert hat, 15 Seiten zu mir, das da reingepackt hat und dann so ein 3-Seiten-GPT gebraut hat, so ein Prompt gebaut hat mit du schreibst so und so einen Artikel, hast die und die Stimme und du fragst mich die und die Sachen. Jetzt habe ich so ein Ding, wo ich sage, ich will einen Artikel schreiben. Über was denn? Hier wären Vorschläge aus aktuellen Themen, die zu Giant Swarm passen. Ja, okay, gut, wie lang sollen sie denn sein? Und eher für LinkedIn und so weiter. Soll ich auch Bilder generieren? Etc., etc. Wo du so denkst, okay, krass. Ja, fand ich wieder faszinierend, wo ich schwer drüber nachdenken muss, wie sehr wir alten, sagen wir es ehrlich, wir alten weißen Säcke, können wir uns überhaupt noch anpassen? Oder werden wir einfach von dieser Jugend überholt, weil sie keine Ahnung haben? Ne? Und wir einfach noch in alten Traditionen feststecken. Das ist mein Take für diesen Tag. Ich gebe einfach weiter an Carlo.
Okay. Ich muss in mein AI-Interface reingucken und ich nehme jetzt einfach den letzten, den ich gemacht habe. Tatsächlich heute Morgen einen CSV von einem Bankkonto meiner Beteiligungsgesellschaft reingeballert, um mir automatisch berechnen zu lassen, welche Zinsen die Darlehen von privat an die Beteiligungsgesellschaft jährlich ausgezahlt werden müssen, damit der Steuerberater mir das nicht berechnet.
Oh, spannender Use Case. Okay, cool.
Huh. Einfach die Darlehen ausrechnen lassen.
Ich habe so ein bisschen einen lustigen Use Case mit meiner Tochter auch. Meine Tochter, die kam, weiß nicht, vorgestern oder so, kam die alle und meinte so, Papa, was heißen denn eigentlich die Linien auf der Hand? Ne, so hier, bedeutet das irgendwas? Sie hat irgendwie gehört, dass das irgendwie Lebenslinie lebe ich lang oder so. Und habe ich gesagt, hey, keine Ahnung, aber ich wusste so ein bisschen Lebenslinie, Kopflinie, Herzlinie oder so. Aber mach doch einfach mal ein Foto und frag die AI. Hat sie ein Foto gemacht, hochgeladen. Und ChatGPT hat dann so ein Palm-Reading gemacht, also eine Handlesen. Also hat vorher gesagt, so hey, das ist nicht wissenschaftlich bewiesen, aber sie fand es total spannend. Linke Hand, rechte Hand und keine Ahnung, irgendwie, das hat irgendwelche Bedeutung, wie auch immer. Fand ich aber ein witziger Case und da kam wirklich einiges zurück. Natürlich wie so ein
Aber nett, dass ChatGPT vorher nochmal so sagt, so Achtung, das ist jetzt, also, ne? Ja.
Aber ist ein Use Case, auf den wäre ich nie gekommen. Aber ich hatte halt keine Ahnung, habe gesagt, ja, mach doch ein Foto und frag mal ChatGPT und war irgendwie spannend.
Boah, lässt du dir von ChatGPT Sebastian die Karten legen?
Ich habe eine spannende Sache für alle diejenigen, die irgendwie Dokumente, PDF-Dokumente analysieren müssen. Das Nanonetz OCR ist so ein Ding, womit du PDFs in Markdown verwandeln kannst. Und der geht weit, weit hinter die Texterkennung. Also der kann LaTeX mathematische Formeln erkennen, der kann die Bilder nochmal irgendwo anders durchschieben, der kann sehen, dass da eine Signature drin ist. Da ist Watermark Extraction drin. Also das ist cool. Schon echt sehr, sehr cool. Ich fand trotzdem, dass es so im Vergleich zu Gemini, also Google hat ja auch so ein PDF-Ding, das ist auch schon ziemlich gut. War das jetzt nichts, wo ich so sagen würde, okay, das lade ich mir jetzt von Hugging Face runter und ersetze das, weil so viel besser war es dann auch nicht. Aber das ist halt Open Weight gerade und kannst du dann noch feintunen und so weiter und so fort. Schon sehr spannend, was da passiert. Und eine erschreckende Sache, auf LinkedIn habe ich das gefunden und habe es ausprobiert und war so total überrascht, dass das tatsächlich geht. Du kannst irgendwie OpenAI eine Frage stellen und zwar irgendwie: What weighs more, 20 pounds of iron nails or 20 feathers? Und dann sagt das Ding dir, naja, das wiegt das, also 20 Pfund Nägel ist das gleiche wie 20 Pfund Federn, weil es nicht gelesen hat, dass man beim zweiten Mal das Pounds weggelassen hat. Also, dass man da die AI Krass. Noch so hinters Licht führen kann, zeigt einem, dass man alles, was da generiert wird, take it with a grain of salt.
Also vor allen Dingen, dass das Erste, was man seinen Kindern erklärt bei Klausuren, liest die Aufgabe genau.
Mhm. Ne? Ja, und genau prompten, ne? Ist halt immer noch ein Riesenthema. Ne? Die Leute denken immer, sie können aus wenig Text viel AI-Output holen. Du musst wirklich genau präzise alles sagen, sonst hast du einfach tierische Halluzinationen und Bullshit.
Ja. Sehr gut. Aber okay. Bitte noch einmal zum Ende, wenn ihr über Sachen geredet habt, gerne mir nochmal die Links schicken, dann tue ich sie in die Shownotes. Darüber hinaus war es mir eine unglaubliche Freude, wir sind schon bei 50 Minuten, das ist so langsam, ist das so das ungefähre Limit. Ich hoffe jetzt, dass dieses ganze Ding funktioniert hat, trotz irgendwelchen Abbrüchen und so weiter und so fort. Und werde das gleich mal fertig machen und freue mich auf das nächste Mal, wo wir ja schon, glaube ich, fast schon festgelegt haben, dass wir über die werden wir... gemeinsame Menschen ersetzt oder also ja, wird kompliziert. Wir werden noch weitere spannende Themen haben. Ich bedanke mich. Sebastian, Manuel, Carlo, Dankeschön. Einen wunderschönen Tag noch.
Tschüss. Schau, Männer, tschüss. Guten Tag. Tschüss. Tschüss.